Ich vermute mal, ihr könnt euch alle noch, vielleicht gibt es sie auch heute noch, ihr könnt euch alle noch an die Werbung erinnern von Du darfst. Das war ja dann so eine Zusage, die man bekommen hat. Man kann essen, was man will, wenn du darfst nimmst, und die Marke gibt es ja, glaube ich, heute noch, dann kannst du das eben so machen, wie du magst. Wir haben gerade dieses Lied gehört, was am Ende dann davon spricht, dass du nicht so bleiben musst, wie du bist. Ich glaube, das ist so die eigentliche Aussage auch unserer Gesellschaft, die an vielen Stellen eben sagt, okay, du bist so, wie du bist, aber du darfst so nicht bleiben. Und dann sind wir eben herausgefordert, immer wieder neu an uns zu arbeiten, etwas bei uns und an uns zu verändern und zu verbessern, weil so bleiben, wie man ist, das ist ja häufig dann etwas, was nicht so richtig erlaubt ist. Sehr oft verbieten wir uns das ja auch selber, so zu bleiben, wie wir sind, versuchen dann eben anders zu werden. Und heute geht es eben darum, vom Mut, man selbst zu sein. Das Selbst, das sind ja so wunderbare Dinge wie Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstzweifel, Selbstverantwortung. Also man kann ganz viele Begriffe damit verbinden, die uns dann in eine bestimmte Lebenswirklichkeit hineinbringen und uns etwas zusagen oder manchmal uns auch herausfordern. Das Selbst, das ist schon so eine Herausforderung. Wir haben ja hier auch schon hin und wieder mal darüber nachgedacht. Und wenn wir das heute tun, dann tun wir das unter bestimmten Vorzeichen. Denn eigentlich wäre dieser Gottesdienst ja vor 4 Wochen dran gewesen. Aber da begann dann der Krieg in der Ukraine und dann haben wir das Thema geändert. Also nochmal herzliche Einladung. Also am Donnerstag ist wieder Friedensgebet um 19.30 Uhr, weil uns ja dieses Geschehen dann auch bewegt. Ihr seid alle herzlich eingeladen, dazuzukommen. Entweder hier vor Ort oder online, beides ist möglich. Wir haben etwas erlebt, was uns alle erstmal ein bisschen überfordert und schockiert hat mit diesem Krieg und haben ja in den kommenden Tagen und Wochen, die danach kamen, ja auch immer wieder Dinge gehört und wahrgenommen, die ja uns manchmal dann auch irgendwie sprachlos gemacht haben. Wir sprechen, Corona war schon eine Zeitenwende, wir sprechen jetzt auch von einer Zeitenwende. Also es wird niemals wieder so werden, wie es früher dann einmal war. Also das ist das, was Sie immer wieder hören. Und wir haben ja auch Konsequenzen aus dem gezogen, was dort in der Ukraine dann stattfindet für uns als Bundesrepublik und als deutsches Volk. Wir werden ja da mehr Geld jetzt investieren. Und von daher wäre die Predigt vor 4 Wochen ein bisschen anders noch gewesen als heute. Also ich weiß nicht, ob sie kürzer geworden wäre, aber zumindest wäre der erste Teil, um den es jetzt geht, wäre dort nicht vorgekommen. Denn es geht um das Thema Selbstverantwortung. Ein Selbst zu sein heißt ja oder besteht ja darin, auch für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Also nicht mehr sich über die Eltern zu definieren, nicht mehr sich über andere Personen, Institutionen zu definieren, sondern dann zu sagen, hier stehe ich und ich stehe zu dem, was ich denke und was ich sage und was ich tue und übernehme dafür auch die Verantwortung. Das ist ja etwas, was uns auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder so gespiegelt wird, wie wir eigentlich das, was wir tun oder das, was wir nicht tun, verantworten können. Ob wir nicht verantwortungslos sind, ob wir es nicht nochmal ganz anders machen müssten. Und es hat ja eine große Debatte dann um die Ansprache von Herrn Selinski im Deutschen Bundestag gegeben, warum da nicht jemand darauf reagiert hat, außer eben zu klatschen und dann ging es zur Tagesordnung über. Weil die Frage war ja, dass, so kam es von Herrn Selinski ja auch, das sind für mich die Fakten, das erwarte ich eigentlich von uns, das nehme ich wahr und Verantwortung hat ja auch was mit Antwort geben zu tun und es kam nichts. Also zum Selbst gehört es immer dazu, dann auch Verantwortung zu übernehmen und das, was wir jetzt gerade tun in unserem Land, müssen wir natürlich auch verantworten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir hier unten haben da nicht so viel mit zu tun, das machen die da oben, die treffen die Entscheidung und. Ich habe mich schon in den letzten Wochen sehr stark auch damit beschäftigt, weil ich brauche das immer, um selber dann für mich eine Klarheit zu bekommen und dann zu einer Entscheidung zu kommen. Und es gab ein Vortrag, den ich gehört habe, da ging es auch um die Bundeswehr. Da gab es eine Geschichte, die war sehr interessant. Also wir haben ja im Gegensatz zu vielen anderen Ländern eine Parlamentsarmee, so nennen wir das ja. Früher war das so der Bürger in Uniform, es gab die allgemeine Wehrpflicht und man ging da zur Bundeswehr und hatte dort seinen Dienst zu leisten. Und viele andere Länder haben das so nicht. Wir haben ja den Wehrdienst auch ausgesetzt. Viele andere Länder haben eine Berufsarmee. Und der Vortragende erklärte dann den Unterschied zwischen einer Berufsarmee und zwischen einer Parlamentsarmee, eine Armee aus Bürgern, also aus den Bürgern in Uniform. Und er sagte, bei der Berufsarmee, da ist eigentlich die innere Logik eine Befehlslogik. Also da bekommt man einen Befehl und dem hat man zu folgen. Und das ist so das ganze System auch. Man hat nicht zu widersprechen, man hat nicht nachzudenken, sondern man hat das zu tun, was einem dann die Oberen dann auch sagen. Im Gegensatz zur Befehlslogik gibt es dann, und so hat derjenige das erklärt, gibt es dann eine Auftragslogik. Und das ist die Logik, die wir eigentlich bei uns haben, bei der Bundeswehr. Und die hat auch einen Hintergrund. Denn bei der Befehlslogik geht es ja einfach darum, dass irgendjemand sagt, tu das und ich tu das, ohne darüber nachzudenken. Wir haben eigentlich von unseren Soldaten immer erwartet, dass sie erst denken, bevor sie schießen. Dass sie erst nachdenken, bevor sie handeln. Das ist blöd. Weil mit so einer Armee, und deswegen hat man sich auch über die Bundeswehr so ein bisschen lächerlich gemacht, mit so einer Armee kannst du keinen Krieg gewinnen. Also mit den Soldaten, die erst mal überlegen und dann handeln. Bei der Berufsarmee, die kriegen das viel mehr, also in der Bundeswehr werden auch Befehle erteilt, aber bei der Berufsarmee läuft es eben viel mehr so, dass ich gesagt bekomme, was ich zu tun habe und das tue ich dann, Punkt. Und die Verantwortung liegt nicht bei mir, sondern liegt bei dem, der diese Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, so, da geht's lang. Wir als deutsches Volk haben damit ja so unsere Erfahrungen gemacht. Hannah Arendt hat da das wunderbar beschrieben, als sie den Prozess um Adolf Eichmann dann beschrieben hat in ihrem Buch Die Banalität des Bösen. Denn sie hat beschrieben, das war verrückt, weil dieser Mann und auch die Entscheidung getroffen haben, haben alle nur gesagt, naja, ich habe doch nur einen Befehl ausgeführt. Was wollt ihr denn von mir? Man hat mir gesagt, ich soll das tun und als guter Beamter, als guter Soldat habe ich das umgesetzt, Punkt. Das war ja später auch bei dem Mauerschützenprozess dann immer wieder so ein Thema, dass sie gesagt haben, aber ich habe doch den Befehl erhalten, was sollte ich denn tun? Ich muss doch dann, wenn mein Vorgesetzter mir etwas sagt, muss ich das doch tun. Und wir haben ganz bewusst auch gesagt, das ist nicht die Vorstellung von Armee, die wir haben, sondern wir haben die Vorstellung davon, mitdenken, mitüberlegen, darüber nachdenken, was meine Entscheidung, meine Handlung denn jetzt eigentlich bewirkt und nicht einfach sagen, okay, mir wurde befohlen und deswegen mache ich das. Das ist der Unterschied zwischen einer Befehlslogik und einer Auftragslogik. Passt das eigentlich zusammen, wenn ich ein Land befrieden will, dass ich dieses oder jenes tue? Oberst Klein hat ja, vielleicht erinnert ihr euch daran, hat ja auch eine Entscheidung getroffen, für die er sich dann hinterher auch verantworten musste. Und das ist eigentlich der Grundgedanke bei uns. Nicht Führerbefehl, wir folgen. Oder die Partei, sie hat immer recht. Das gab's mal. Und wir wissen, was daraus geworden ist. Nein, für uns heißt es heute erst denken und dann handeln. Das Problem ist, damit machst du dich weltweit lächerlich, weil mit so einer Armee kannst du keinen Angriffskrieg gewinnen. Und wir sind jetzt dabei, weil wir gesagt haben, na, das passt so nicht, wir sind jetzt dabei, das auch umzustellen. Und in einer Demokratie ist es eben auch so, dass keiner von uns am Ende sagen kann, ja, die da oben haben gemacht und gesagt und getan. Wir waren nur die, die es umgesetzt haben oder. Wir alle sind aufgefordert und das hat eben auch mit dem Selbst etwas zu tun und was zu dem Selbst auch gehört. Wir alle sind aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen für das, was wir tun in unserem Land. Und das Selbst ist eben etwas, was diese Verantwortung übernimmt. Das Selbst ist eben etwas, der Duden hat das so beschrieben, das Selbst ist das Selbst, das ich sich eben seines Ichs bewusst ist. Das eben weiß, und das ist jetzt auf die einzelne Person erstmal bezogen, das eben weiß, also dieses Selbst, warum es tut, was es tut. Und nicht einfach sagt, naja, die haben gesagt und deswegen mache ich. Also wenn wir über das Selbst nachdenken, ist das so der erste Punkt, und den hätte es vor 4 Wochen so nicht gegeben, ist der erste Punkt eben, dass das Selbst etwas damit zu tun hat, dass ich verantworte, was ich tue. Und dass ich sage, ich stehe dazu, ich mache da mit, oder ich halte mich da raus, ziehe mich zurück und es ist nicht meine Entscheidung, das zu tun, und ich werde da auch nicht mit tun. Das ist die Herausforderung, vor der man das Selbst auch immer wieder steht. Sören Kierkegaard, also von ihm kann man unglaublich viel lernen in Bezug auf zum Beispiel auch Mut zu haben, man selbst zu sein. Sören Kierkegaard hat das Selbst ja beschrieben, und das ist jetzt so der zweite Blickpunkt, hat das Selbst ja so beschrieben, dass er eben sagt, das Selbst ist ein Verhältnis, was sich zu sich selbst verhält. Also das Selbst hat immer etwas damit zu tun, nicht nur, dass ich Verantwortung übernehme, was ich tue, sondern dass ich auch anfange, darüber nachzudenken, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Was sind eigentlich meine Beweggründe? Was ist eigentlich das, was mich antreibt? In der Psychologie sprechen wir ja auch von diesen Antreibern. Und das ist eben auch das, was da zu diesem Selbst dazugehört, dieser zweite Punkt. Und die Frage ist eben bei diesem Selbstverhältnis, und das ist diese spannende Frage: Was bist du eigentlich wert, wenn du ganz der bist, der du bist? Ist vielleicht eine komische Frage. Was bist du eigentlich wert, wenn du ganz der bist, der du bist? Also meint, was bist du eigentlich wert, wenn du nicht der bist, der du scheinst, also der du in deiner Darstellung auftrittst, der du in deinem Sonntaganzug eben in die Öffentlichkeit gehst, der du eben dann dich über dieses und jenes auch erheben kannst, aber dann nachts eben, wenn du alleine bist, dich ganz anders verhält. Also die Pornoseiten im Internet, die werden gut besucht. Und nicht nur von den Unfrommen. Und viele brechen einen Stab darüber, aber ja. Wie verbringe ich so meine Freizeit? Was bist du eigentlich wert, wenn du wirklich der bist, der du bist? Wenn dann keiner mehr vorbeikommt und sagt, du darfst so bleiben und du darfst so sein, wie du bist. Was bist du dann wert? Wir könnten uns jetzt mal kurz ein Minütchen Zeit nehmen und das für uns selber so reflektieren und darüber nachdenken. Und ich vermute mal, den meisten oder nein, eigentlich allen wird es so gehen, dass sie sagen, ja, es ist schon gut, dass ich hier in der Öffentlichkeit nicht so sein muss oder nicht der sein muss, der ich eigentlich auch bin. Ist schon gut so. Und ich glaube, wir hätten viele dann auch herausfordernde Momente, wenn das anders wäre. Das Selbst, das ist immer so eine Mischung von zwei Seiten. Oder von zwei Wirklichkeiten, besser gesagt. Zum Beispiel gehört zur Wirklichkeit des Selbst und deines Ichs dazu, dass du ein Mensch der Zeit und ein Mensch der Ewigkeit bist. Wir singen alle Lieder von der himmlischen Heimat und dass wir uns freuen, irgendwann da oben dann mal zu sein und loben und preisen den Herrn und was man da alles so macht und klammern uns aber an so einen Strohhalm, der uns irgendwie das Leben verspricht, wenn wir in Irritationen hineinkommen und das Leben bedroht ist. Man könnte ja sagen, du freust dich doch auf den Himmel und jetzt hängst du so am Leben? Ist ja nachvollziehbar, ist ja verständlich. Es könnte sein, dass ein Problem unserer Kirchen ist, Martin Buber hat das ja mal so beschrieben, er hat gesagt, den Glauben kannst du nicht dem anderen beibringen. Und davon bin ich auch überzeugt. Also man kann den Glauben nicht an die nächste Generation weitergeben, indem man sagt, pass auf, Glauben bedeutet das und das und das. Und wenn das so bei dir ist, dann bist du ein gläubiger Christ. Das ist Quatsch. Man kann den Glauben nicht anerziehen, nicht so weitergeben. Und das hat Martin Buber schon erkannt und hat auch das so gesagt. Also nur mal nachdenken darüber, eben, wie wir versuchen, dann Glauben zu vermitteln. Er sagt, das Einzige, was du machen kannst, ist, dass Menschen an deinem Leben sehen und entdecken, was es bedeutet, eigentlich ein glaubender Mensch zu sein. Und dann auf einmal sagen, Mensch, ist ja, wie der mit Krisen umgeht, wie der mit seinem Geld umgeht, wie der mit seiner Sexualität umgeht, wie der mit seinem Leben umgeht. Das ist nicht alles perfekt, aber er geht da offen mit um und kann sagen, ich habe ein Problem, zum Beispiel mit dem Alkohol. Und steht dazu, muss es nicht immer verbergen mit seinem Sonntagsanzug, sondern kann sagen, ich habe da ein Problem mit und ich bin damit fertig geworden, weil, oder bin noch nicht damit fertig geworden, aus welchen Gründen dann auch immer. Aber ich habe Kraft auch dazu zu stehen, dass ich damit nicht fertig geworden bin und wieder scheitere. Und Menschen entdecken dann, sag mal, bist du behämmert, dass du das sagst, weil dich machen doch jetzt alle rund und fertig. Und dann kannst du erzählen, ja, stimmt, aber in der Heinrichstraße 31 habe ich erlebt, weil da sind ja die Christen zu Hause, dass man dann nicht fertig gemacht wird. Hier kann ich zu meinen Fehlern stehen und kann sagen, wo meine Schwächen sind und kann da offen auch mit umgehen, also nicht so voyeuristisch, aber offen. Und kann sagen, ich brauche Hilfe, weil ich komme mit diesem und jenem nicht zurecht. Hier an diesem Ort habe ich etwas gefunden, wo Menschen dann nicht den Daumen runter machen, sondern mich liebevoll umarmen und sagen, komm, wir probieren es zusammen. Und das ist das, was Menschen dann neugierig auf den Glauben macht. Den Glauben können wir nicht erzieherisch weitergeben, wie wir das kleine Einmaleins den Kindern beibringen können. Sondern die Frage ist, was sehen unsere Kinder bei uns, wenn wir darüber reden, dass wir Christen sind? Was sehen die da in Bezug auf unser Selbst? Dass wir vielleicht die schöneren Anzüge am Sonntag tragen? Dass wir, und jetzt kann man ja vieles einfach irgendwie anfügen, den Mut zu haben, man selbst zu sein, hat etwas damit zu tun, zu sagen, ja, wisst ihr, ich bin der, der ich bin. Mit dem, wo ihr applaudiert und mit dem, wo mir selber auch die Tränen kommen. Das Selbst oder ein Selbst zu sein, hat nicht nur etwas damit zu tun, eben Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, sondern eben auch aus dieser Beziehung zu sich selbst und all dem, was dort passiert, sich nicht zurückzuziehen in so ein Schneckenhaus, wo ich dann, wenn ich mal rauskomme, eben immer aufgeputzt und wohl frisiert bin, sondern wo ich sage, ja, wisst ihr, das gehört auch zu mir. Das bin ich auch. Schön, gut, dass das hier ein Ort ist, an dem das sein kann, ne? Man selbst zu sein, das ist schon eine große Geschichte. Sören Kierkegaard hat das ja mal so beschrieben, ich hatte das im anderen Zusammenhang schon mal erwähnt. Er sagt, Sünde ist vor Gott, verzweifelt man selbst oder verzweifelt nicht man selbst sein zu wollen. Sünde ist, vor Gott verzweifelt man selbst oder verzweifelt nicht man selbst sein zu wollen. Ja, vielleicht ein etwas schwieriger Gedanke erstmal, aber was dazu gehört, ist eben, dass wir alle aus diesem Selbstverhältnis ja uns immer auch einen Spiegel vorhalten und merken, wer wir sind und wie wir sind. Und Kierkegaard sagt, Sünde ist, daran zu verzweifeln, weil man immer sagt, ich muss anders sein oder ich muss mehr so sein, wie mein Idealbild in mir das sagt, dass ich zu sein hätte. Für Kierkegaard ist Sünde eben davor, verzweifelt zu fliehen. Und nicht zu sündigen bedeutet für ihn, mutig man selbst zu sein. Und nicht eben zu gucken, was kommt an, was kommt nicht an. Eine große Frage gerade in diesen Tagen und in diesen Zeiten und in unserer Gesellschaft. Kann man sagen, wovon man beseelt ist? Das heißt ja nicht, dass es richtig ist, aber kann man noch sagen, wovon man beseelt ist, auch wenn dann alle schreien irgendwie so ein Quatsch, so ein und. Besonders in diesen Zeiten bedarf es ja den Mut aufzustehen und zu sagen, das ist nicht, jetzt kann man sagen, richtig, wer weiß es schon, was jetzt strategisch in dieser Situation in der Ukraine richtig ist. Ja, da haben wir vielleicht unterschiedliche Gedanken zu. Was ich aber weiß, ist, dass das Gebot Jesu und der Weg Jesu ein anderer ist. Da würden 100 Milliarden anders genutzt. Der Weg Jesu ist ein anderer. Kann man das noch sagen? Darf man das noch sagen? Man selbst zu sein, heißt eben, das auch dann mutig zu bekennen und die Verantwortung dazu zu übernehmen und zu überlegen, warum mache ich eigentlich und sage ich eigentlich dann das, was ich sage. Der Apostel Paulus hat den Galatern mal etwas mit auf den Weg gegeben. Und das ist ein sehr wichtiger Vers für mich, auch für dieses Thema, man selbst sein. Oder den Mut zu haben, man selbst zu sein. Und der Apostel Paulus hat das dann so beschrieben, und das ist nicht seine Erfindung, er hat das von seinem Herrn so gehört und mitgenommen. Das ganze Gesetz, sagt er, ist in einem einzigen Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Punkt. Das ist das ganze Gesetz. Mehr gibt es nicht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Den Nächsten zu lieben, geht nicht, ohne dass man sich selbst liebt. Den Nächsten zu lieben, geht nicht, ohne dass man sein Selbst liebt. Und da möchte ich jetzt abschließend auch mal mit euch drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet und warum das so schwer ist, das zu leben. Lisa, geht das noch so, oder? Stück zurück. Christusbeziehung, der Glaube, ist ja nicht so ein frommer Hokuspokus, der mit der menschlichen Wirklichkeit nichts zu tun hat. Christusbeziehung zu leben, den Glauben zu wagen, hat etwas damit zu tun, dass ich tief in das hineintauchen kann und darf, was der Mensch ist und was Menschsein bedeutet. Und wir hatten ja gerade schon festgehalten, der Mensch als Selbst ist der, der sich dann als Ich auch erkennt. Das ist auch etwas, was Freud schon so erwähnt hat. Und ihr kennt das ja alle, ist ja auch nicht neu. Er hat den Menschen ja in seinem Aufbau so eingeteilt, dass er gesagt hat, es gibt das Ich. Und es gibt das Es, so hat er das genannt. Und hier ist erstmal wichtig, dann auch zu entdecken, was das ist und was das meint. Aber vorher kommt noch der dritte Punkt, der dafür auch wichtig ist. Also Freud hat davon gesprochen, dass der Mensch eben das Ich, das Es und das Über-Ich ist oder in sich trägt. Jetzt muss man erstmal wissen, dass das, womit wir kommunizieren in diese Welt hinein, das ist immer das Ich. Damit begegnen wir der Welt und auf dieser Ebene begegnet uns auch die Welt. Das heißt zum Beispiel, dass ich, bevor ich jetzt mit jemandem ein Gespräch anfange, auch einigermaßen überlege, was ich eigentlich will, was ich eigentlich meine. Und wenn jetzt das Es, ich komme gleich dazu, was das meint, wenn das Es mir jetzt irgendwie in meine Wirklichkeit reinfunkt, dann kann ich als erwachsener Mensch, der Verantwortung für sein Leben übernimmt, dann sagen, okay, ich schiebe das erstmal zur Seite. Zum Beispiel, wenn ich Hunger habe. Und dann gehe ich mit der Elfi dann irgendwie Kaffee trinken und sie kriegt ein Stück Kuchen. Ich habe kein Geld, kann mir keinen bestellen. Und habe so einen Kohldampf, könnte ich ja sagen, okay, ich nehme das jetzt einfach weg. Und ich meine, die Elfi hätte Verständnis für, aber macht man ja normalerweise nicht. Also bevor ich hier in diese Welt hinein kommuniziere, ich habe Kohldampf und nehme das weg, denke ich nochmal drüber nach, ob das wirklich so gut ist und lass das dann besser bleiben und denke mir, eine Stunde kriegst du ja zu Hause auch was zu essen. Also diese Kommunikation des Ichs ist immer eine, die über den Kopf geht, wo ich nachdenke, passt das nicht? Also wenn ich dem Dietmar jetzt so begegne, kommt er damit klar oder kommt er da? Es ist, vorher findet ja ein Nachdenken darüber statt. Was uns Menschen ausmacht, und das ist ja dieses Es, ich sag mal, und das darf man jetzt auch nicht negativ gleich nehmen, also das sind ja die Triebe, die wir haben. Das sind die Bedürfnisse. Also wer so die Maslow'sche Bedürfnispyramide kennt, also da ist man hier in diesem unteren Bereich hier. Das ist eben, wenn ich Hunger habe, dann bestimmt mich das eben und das sind dann die Triebe, das sind dann die Bedürfnisse, die unten sind und das geht dann nach oben hoch, dass mein Bewusstsein dann auch bestimmt, eben vom Unterbewussten geht es ins Bewusstsein und ich handle dann danach. Je nachdem, wie viel Hunger ich habe, kann ich mich zurückhalten. Wenn der Hunger zu groß ist, kann ich mich auch nicht mehr zurückhalten. Gilt für alle Lebensbereiche. Also nur wir reden hier über das Essen, weil das immer am unverfänglichsten ist. Warum lacht ihr? Ahnt ihr, wovon ich rede, oder? Ihr Schlingel, hätte ich nicht gedacht. Also, das sind die Triebe. Das ist das, die Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben. Und die bestimmen uns. Und hier ist eben nicht nur das, sitzt eben nicht nur das Körperliche, sondern auch die seelischen Grundbedürfnisse. Also ihr merkt ja, ich bin ein Mensch, der eigentlich alle Menschen oder fast alle Menschen umarmt. Warum ist das eigentlich so? Also höchstwahrscheinlich, weil ich früher zu wenig umarmt wurde. Und jetzt als erwachsener Mann versuche ich das irgendwie auszugleichen und nachzuholen. Keine Ahnung, man kann ja darüber nachdenken, warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Das sind ja nicht nur diese Bedürfnisse wie Hunger, Durst und, sondern das sind ja eben auch Bedürfnisse, die aus der Seele herauskommen, aus den Bedürfnissen heraus, die die Seele hat im Kommen. Und jetzt, und das kennen wir auch alle, und das ist der entscheidende Punkt, für den Mut, um diesen Mut zu bekommen, man selbst zu sein. Bei dem, was wir jetzt tun, also was hier unten uns hier oben bestimmt, manchmal kriegen wir es mehr, manchmal weniger domestiziert, wir leben es hinaus in die Welt. Bei dem, was wir tun, passiert immer eins, dass hier oben von dem Über-Ich ein Urteil kommt. Das Über-Ich, das ist so, nennt Freud dann auch so die moralische Instanz. Das Über-Ich ist das, was mein Handeln beurteilt. Und was dann sagt, das war gut, das war weniger gut. Das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung, das ist vielleicht gerade grenzwertig. Das ist das, was immer passiert, wenn ich handle. Aus den Bedürfnissen, aus den Trieben heraus, die ich habe oder manchmal eben auch nur aus den Gedanken, die ich mir gemacht habe. Es kommt immer das Urteil des Über-Ichs, das dann sagt, Rainer, war nicht gut. Und dann weiß man das auch vorher eigentlich schon, was das Über-Ich wieder sagt. Und die Frage ist, woher kommt dieses Über-Ich? Wie bildet sich das? Und dieses Über-Ich bildet sich immer eben über die, ich sag mal, nicht nur Person, sondern über die Mächte, die größer sind, als ich selber mal war. Zum Beispiel, oder dann in meiner Kindheit. Dazu gehören dann den Eltern, gehören dann eben die Eltern, aber sehr stark auch die Väter. Dazu gehört das Gottesbild, was mir impliziert wird. Dazu gehören die unterschiedlichen Bilder von richtenden Instanzen, die ich in meiner Kindheit und Jugend dann eingepflanzt bekommen habe. Und die sagen mir immer, ob das, was ich getan habe, gut und richtig ist oder ob der Daumen runtergeht. Und das Problem, was wir haben, ist, und ich glaube, damit wären wir alle groß mit unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Hintergründen heraus, ist, dass wir irgendwann alle in einem Erziehungsprogramm durchleben müssen, wo uns gesagt wird, das ist gut, also von hier, das ist gut und das ist nicht gut. Wenn du zum Beispiel in einer sportlichen Familie groß wirst, da wirst du mit meinem Body-Mass-Index wirst du dann immer darauf hingewiesen, Sport täte dir auch gut. Und da kann man mal überlegen, wie das aussieht, wenn ich dann in den Spiegel gucke und eigentlich immer gehört habe, also eigentlich ein was ist gesund? Ich weiß das ja gar nicht, Body Mass Index 35? 25. Ach, meiner war 35 oder so. Also Body Mass Index von 25 ist gesund und ich komme mit meinen 35 daher. Kommt immer, Junge, man kann es nett sagen, aber unterm Strich, du bist zu fett. Wenn man das hört und ich gucke in den Spiegel oder mir begegnen bestimmte Leute, was sagt dann mein Über-Ich? Was sagt dann die moralische Instanz? Zu fett. Kennt das jemand? Ich bin ein bisschen damit groß geworden. Oder wenn du dann in einer Akademikerfamilie hineingeboren wirst und dann vielleicht drei ältere Geschwister hast. Der eine ist dann Rechtsanwalt geworden, der nächste Richter, der andere Staatsanwalt, weil du aus so einem Juristenclan hervorgegangen bist. Und dann kommst du nach Hause und sagst, guck mal, ich habe meinen Ausbildungsvertrag, ich werde Kfz-Schlosser. Was passiert dann? Und jetzt gibt es unzählige Beispiele und wir erleben das und haben das ja alle miteinander erlebt, dass wir an dem Ort, wo wir sind, nicht gut genug sind, nicht hineinpassen. Viele von den homosexuellen Menschen haben die Hölle durchlitten in unserem Land und auch in unseren Gemeinden, weil sie nicht sagen konnten, ich bin so. Weil wir dann gleich eben mit der Heiligen Schrift in der Hand dann zugeschlagen haben und gesagt haben, so darfst du aber nicht sein. Es gibt die unterschiedlichsten Über-Ichs, also moralischen Instanzen, und jeder von uns hat seine eigenen, trägt seine eigenen in sich, die eben eigentlich sehr oft eben sagen, es ist nicht gut. Und wisst ihr, was das Dumme ist? Sie haben recht. Also mein Body-Mass-Index ist nicht gut, ist ungesund. Sie haben ja recht. Also Homosexualität war Quatsch, nur dass das klar ist. Aber es gibt ja sehr oft die Situation, dass ich weiß, ja, eigentlich haben Sie ja recht. Kennen wir auch aus unserem Leben. Also wir werden und können dieses Über-Ich nicht beruhigen, indem wir sagen, du lügst. Sehr oft ist gelogen, aber sehr oft hat es auch recht. Und die Frage ist, was gibt mir den Mut und die Kraft dazu, ich selbst zu sein und zu sagen, so wie ich hier bin, bin ich. Die Frage ist, was für Über-Ich sich in deinem Leben angesammelt haben. Und wie dankbar bin ich dem Apostel Paulus, dass er gesagt hat, das ganze Gebot ist eigentlich in einem Satz zu finden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ja die Botschaft Jesu auch gewesen. Und das ist ja auch die Botschaft Jesu gewesen, dass er gesagt hat, das eigentliche Über-Ich hier, also Gott selbst, wenn er dich sieht, nicht in deinem Sonntagsanzug, sondern wenn du dann am Montagabend auch wieder in deiner eigenen Scheiße liegst, weil du so besoffen bist, dann gibt es von Gott nur eine Antwort. Nichts anderes. Nicht, dass er sagt, toll sieht das aus. Er sagt dann, ja, das ist auch bescheiden. Aber es ist nicht so, dass ich dich jetzt nicht mehr lieben würde. Und darum geht es. Für mich war das der Umbruch in meinem Leben, nachdem ich in die Gemeinde gekommen bin und Christ geworden bin und wusste, wie das geht und wie es funktioniert und wie man alles richtig macht. Bin ich mächtig auf die Schnauze gefallen mit meinem Glauben, weil ich etwas gemacht habe, das hätte ich mir dann ein Jahr vorher niemals zugetraut. Und für mich war das Thema Glauben durch, weil ich ja gelernt habe hier, der sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und wenn ich das nicht mache, bin ich kein guter Christ. Das ist der Punkt, wo für mich nochmal dann diese existenzielle Glaubensfrage dann auch stattgefunden hat und wo ich sie durchlebt habe. Eben einfach bei der Frage, kann ich denn trotzdem noch kommen als der ich bin? Nicht als der, der ich dann scheine am, was weiß ich, Sonntagmorgen oder wie auch immer, sondern kann ich kommen zu dir, wenn ich dann wirklich so am Boden liege und nicht den Ansprüchen entspreche? Kann ich dann kommen? Und in meinem Leben ist mir dieser Herr begegnet, der gesagt hat, ja, du kannst kommen mit deiner Vielschichtigkeit. Du kannst kommen mit deinen vielen Seiten. Und ich werde in dir auch etwas verändern, weil Liebe verändert Menschen. Aber du kannst erst mal kommen. Und was du von mir mitnehmen kannst, ist dadurch, dass du dich hinstellen kannst und sagen kannst, das bin ich und so bin ich. Nicht perfekt, aber geliebt. So bekommst du den Mut, dann du selbst zu sein, wenn du ein Über-Ich hast, von dem du hörst, dass du geliebt bist. Wenn du ein Über-Ich hast, und da gibt es zu viele von in dieser Welt, das immer sagt, es reicht nicht, genügt nicht, du bist und so weiter, dann macht dich das krank. Und dann wirst du dich niemals hinstellen können und sagen können, und selbst wenn du dann einen Body-Mass-Index von 24 hast, wirst du in dir immer noch den Gedanken tragen, ein Kilo ging immer noch. Krank. Das Entscheidende, was wir brauchen, ist eben ein liebevolles Über-Ich, was uns dabei hilft, das dann zu leben zu können und das leben zu dürfen, was wir sind. Und das Ganze beginnt, um jetzt nochmal den Schwenker zu machen zum Anfang, das Ganze beginnt mit der Selbstliebe. Dieses Über-Ich, was wir in wenigen Wochen ja wieder neu hier uns auch anschauen werden, was am Kreuz sich in lauter Liebe offenbart hat. Dieses Über-Ich hilft mir zuallererst dabei, mich selbst zu lieben. Mich selbst zu lieben, so wie ich bin. Hast du das in deinem Leben? Kannst du so in den Spiegel schauen und sagen, das bin ich, aber ich fühle mich noch geliebt? Hast du das? Wenn du das nicht hast, dann such diese Orte auf, in denen dir ein Über-Ich geschenkt wird, was voller Liebe ist. Und das ist zuallererst hier in der Gemeinde. Wenn du das nicht hast, kannst du dich selbst nicht lieben. Wenn du das dann hast, und Liebe ist ja nicht so ein Gefühl, also so wie in der Romantik, was wir in der Romantik daraus gemacht haben. Liebe ist immer das Ja, auch zu mir und zu dem anderen. Wenn du das dann hörst, dass da jemand ist, der Ja zu dir sagt, und du dich dabei selber anguckst und sagst, also das stimmt, ich bin geliebt, obwohl, weißt du, was dann passiert? Dann wirst du anfangen, den Nächsten lieben zu können. Der ja auch so ist, wie er ist, mit seinen Vielschichtigkeiten. Dann wirst du anfangen, dann auch ihn lieben zu können, weil du weißt, dass die Liebe nicht davon abhängig ist, dass jemand so ist, wie ich es erwarte, sondern der Mensch ist liebenswert, so wie er ist. So wie ich das erfahren habe, was mir gilt, gilt auch dem anderen. Und wisst ihr, jetzt sind wir in dem allgemein menschlichen, was wir an unterschiedlichen Orten in dieser Welt auch anders hören können. Aber es gibt einen dritten Punkt, eine dritte Form der Liebe, und die hat Jesus Christus eingebracht. Er hat gesagt, sag mal, wenn du die liebst, die dir nah sind, also deinen Nächsten, und machen alle, brauchst du nicht Christ sein. Ist egal, was für eine Religion, machen alle. Den Nächsten lieben, die eigene Familie lieben, das ist kein Problem. Und dann sagt er diese Verse, dass der, der von Gottes Liebe beseelt ist, kann nicht nur sich selbst lieben, nicht nur den Nächsten lieben, sondern, und das sagt Jesus zu seinen Jüngern, liebet eure Feinde, betet für sie, damit ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel erweist. Liebet eure Feinde. Das ist das, was hier erwächst. Das ist kein Muss. Geht nicht darum, dass Jesus sagt, du musst das machen. Aber er sagt, dort, wo du Kind dieser Liebe bist, dann wirst du, je mehr du dort eintauchst, es lernen, den Nächsten und sogar den Feind zu lieben. Darum habe ich Schwierigkeiten mit dem, was wir gerade in unserem Land entscheiden, und bin dagegen, weil der Weg, den unser Herr aufgezeigt hat, der Weg, den er zum Frieden kennt, ist ein anderer. Und die tiefe Erkenntnis, die Menschen, die hier ein liebendes Über-Ich haben, ist, dass wenn sie in den Spiegel gucken, sagen, ist okay.